So, wie fangen wir an?
Wie fangen wir an? Das ist jetzt die große Frage, ne? Hast du einen Schwank aus deinem Leben zu erzählen? Oder?
Puh, oh, welchen? Das ist so lange her, ja, dass ich mal gelebt habe. Nein.
Jetzt muss ich nur noch arbeiten.
Genau, ich habe bald Urlaub. Das kann ich dir erzählen. Das
sagst du schon seit drei Folgen.
Nach dem Ding. Ich muss noch ein bisschen was in irgendeiner Folien-Dingens noch reinklassen.
Ah, das können wir gleich zusammen machen, tatsächlich.
Das können wir das will ich nicht mit zusammen machen.
Nee.
Ja, können wir machen.
Ja.
Dann fliegen wir da noch schnell durch.
Genau, eben. Wir müssen da beide ja unseren Senf zu abgeben.
Halbe Stunde habe ich nur. Ich muss noch einen Broiler holen.
Ah ja.
Broiler.
Okay, gut.
Wisst ihr, was ein Broiler ist?
Vogel. Nee. Gummiadler.
Ja. Ja. Ein halber aber nur.
Ja. Okay, ich würde sagen, das reicht.
Ja. Ja, hallo, Moritz, hallo. Ja,
hallo da draußen.
Hallo da draußen, herzlich willkommen beim Fokus und auf der, oh, sorry,
wie heißt unser Podcast nochmal? Warte mal, nochmal nachgucken. Fokus on Linux.
Foto, ich hatte in dem Moment Foto and Friends, brauchst nicht schneiden. genau, Foto and Friends, bei einer neuen Folge Foto and Friends, heute wieder mit Friends. Also wir waren ja, bei der letzten Folge hatten wir echt keine Freunde.
Wir haben ganz tief im Keller gegraben und ein paar Leute gefunden.
Genau.
weil tatsächlich haben wir wieder ein paar Leute dabei und die eine Person war schon mal bei uns im Podcast. Wir haben praktisch ein Büro aufgemacht oder ein Bürotür aufgemacht und sie saß immer noch da wie Anfang des Jahres. Immer noch da.
Die haben genau. Ja gesagt, wir treffen uns, weil sie gleich sitzen
geblieben. Miriam, du hast ja noch ein Mikrofon vor dir stehen, dann kannst du auch wieder direkt mitsprechen. Ne? Hallo Miriam, schön, dass du da bist.
Danke, dass ich da sein darf. Endlich darf ich mal wieder, obwohl ich die ganze Zeit schon warte.
Ja. Stimmt, das war jetzt tatsächlich ein Vorwurf. Ne? Du wartest wirklich schon die ganze Zeit, ne?
Nein, wir hatten es ja geplant, das am Ende des Jahres nochmal zu machen.
Ja, wir hatten es geplant, ja.
Das ist auch eine der wenigen Folgen, die wir so lange im Voraus auch noch geplant haben.
Genau.
Also mit dem, mit unserem anderen Gast habe ich im Mai, glaube ich, gesprochen und das schon festgemacht. Und wir wussten eigentlich jetzt schon gar nicht mehr, was wir aufzeichnen wollten. Das ist schon lange her, du. Ja, der Matthias Kowalkowski. Hallo, Matthias.
Ja, hallo erstmal. Hi.
Du müsstest dich, glaube ich, nochmal vorstellen.
Wovor? Genau? Vor wen?
Wer bist du und was tust du?
Ach so, genau. Vorstellen. Also, wer bin ich und was? Es ist, die Frage stelle ich mir jeden Morgen, wenn ich aufstehe.
Die
ersten drei Minuten, ja.
Beim Spiegelbild, wer bist du dann? Ja.
Genau.
Genau.
Jetzt seit 10 Jahren tatsächlich bei der SVA und wir haben gerade festgestellt, wir sind noch nie über den Weg gelaufen, zumindest der Moritz und ich nicht irgendwie. Aber gut, das können wir ja noch nachholen.
Genau, ja, vielleicht habe ich dich auch schon gesehen, aber...
Das kann sein, ja. Ich bin eigentlich ursprünglich eingestiegen im Team Citrix war es dann auch. Da gab es schon keine Fachbereiche. Ich kenne noch die gute alte Zeit ohne Fachbereiche. Dann wurde es irgendwann Fachbereich Modern, End-User Computing, so rum. Aus Team Citrix wurde Fachbereich End-User Computing, alles um den digitalen Arbeitsplatz mit Schwerpunkt Arbeitsplatzvirtualisierung. Das war ja so unser Steckenpferd, ist es gleich eben immer noch. Und jetzt ist es der Fachbereich Modern Workplace, so ein bisschen das Tribut an ein bisschen aufweiten. Und Collaboration, Communication, alle möglichen Themen, die da jetzt irgendwie noch mit reinfließen. Und dann da auch mein Thema, ne, tatsächlich. Oder unser, ja, oder mein Steckenpferd. Vorher war ich in Frankfurt im tollen Finanz- und Bankengewerbe und irgendwann habe ich mir gedacht, die Krawatte nervt, der Anzug auch, jeden verdammten Tag. Und außerdem gibt's spannende andere Kunden. Ja, und da bin ich jetzt hier.
Fühle ich. Ja, tatsächlich. Auch wegen einem besonderen Thema. Genau, du hast es noch nicht genannt, weil du es dich noch nicht getraut hast, aber tatsächlich geht es halt hier um, das sind dennoch Barrierefreiheit, das muss man so sagen, aber hier eher dann halt User Experience, ne? Also runtergebrochene User Experience.
Digital Employee Experience, das
so nennt sich das.
Darfst du dreimal schnell hintereinander sagen?
Ich weiß nicht mal einmal. Sagen wir einfach Dex, oder?
Wir haben es früher tatsächlich anders genannt. Die Umbenennung fand tatsächlich offiziell bei uns letzten November, also genau vor einem Jahr statt. Von End-User Experience zu Digital, siehst du? Es klappt schon nicht mehr.
Ja,
ne? Digital. Zack. Digital Employee Experience.
Ja.
Und warum? Weil die Hersteller da immer angefangen, immer mehr das zu benutzen und der Gartner den Magic Quadrant gebaut hat für Digital Employee Experience. Und dann haben wir gesagt, naja gut, da muss man wohl.
Ja, da muss man es
machen. Ah, okay. Also für
Gartner
für,
das sagt.
Ja, die bauen aber auch viele Quadranten, muss man sagen. Also, mhm.
ja. Genau, das ist da. Und die müssen alle bepflanzen. nein. Genau, nur für unsere Zuhörenden, damit hier keine Missverständnisse auftreten. Es hat weder was mit der Technologie noch mit irgendwie Samsung-Desktop-Funktionalitäten oder was auch immer nicht alles noch DeX heißt, genau zu tun, sondern hier geht es tatsächlich um das Thema Barrierefreiheit, was wir so ein Stück weit bespielen wollen, weil wir ja mit der Miriam damals und dem Olli,
korrekt,
ja. damals, muss man sagen, das war, glaube ich, unsere erste Folge in diesem Jahr, ne? Das ja. Thema Barrierefreiheit aufgetan haben. Und da haben wir ja auch versprochen, die Miriam laden wir noch ein. Den Olli hätte man natürlich auch noch eingeladen, aber wir müssen ja keine 15 Leute hier sein. Und um uns berichten zu lassen, was da so passiert ist. Das ist so ein bisschen das Thema. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir die Brücke zum Matthias kriegen. Weil das ist, finde ich, sehr interessant, weil das Thema dann nochmal ein bisschen ausartet. Oder?
Vollkommen richtig, ja.
Finde ich super.
Ja. Miriam,
ja.
Was ist passiert?
Ja, was ist passiert? Also wir haben ja darüber gesprochen, dass es irgendwie so eine Gesetzgebung geben soll, die irgendwann in Kraft tritt. Tatsächlich hat sie das auch getan. Also seit dem 28. Juni diesen Jahres ist das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz scharf geschaltet. Und was ist dann passiert? Also nicht viel irgendwie. Also ist ein sehr spannendes Thema. Ich habe gedacht, wir haben ja ein gutes Angebot, wir können auf alle Kundenanforderungen eingehen, konnten in diversen Dingen unterstützen, ob es Auditieren von Seiten ist, Schulung von Mitarbeitern, ist tatsächlich sehr ruhig geblieben. Mhm. Sehr erstaunlich, wie ich finde, weil es ist ja immerhin ein Gesetz, das viele betrifft. Und interessanterweise gibt es jetzt auch seit dem 26.09., also seit September, die offizielle Marktüberwachungsstelle der Länder für die Barrierefreiheit von Produkten und Dienstleistungen, kurz MLBFAÖR. Also tatsächlich eine
das geht gut von
Meldestelle.
Ich schreibe so ein bisschen mit AÖR. R. MLBFAÖR.
Genau.
Nee, das ist einprägsam.
Genau.
Ne? Also man kann es auch aussprechen, dann ist es
ja. Also es gibt jetzt auch eine offizielle Stelle, die genau für dieses Gesetz, was in Kraft getreten ist, als Marktüberwachungsstelle fungiert. Und ich glaube, wir müssen uns tatsächlich noch ein bisschen gedulden und schauen, was damit passiert, wie die Unternehmen da draußen reagieren. Und ich glaube, das kommt jetzt in Schwung. Vielleicht müssen wir uns da dann nochmal verabreden für nächstes Jahr, mhm. um dann nochmal ein Update zu machen. Aber ich hätte es nicht gedacht. Ich hätte, also Februar haben wir, glaube ich, gesprochen.
Ja.
Hätte gedacht, dass uns jetzt vor Panik die Kunden die Bude einrennen. Aber ist nicht so gewesen.
Hattet ihr zumindest irgendwie schon Erfahrungen, also dann halt seid ihr in die Richtung trotzdem schon losgelaufen und es sind halt nur wenige oder habt ihr zumindest schon mal Kontakte gehabt mit Leuten, die das dann vielleicht auch selber tun, Unternehmen?
Ja, also wir hatten viele Kontakte auch mit Kunden und unser Angebot vorgestellt und die Ansprechpartner, mit denen wir gesprochen haben, die waren auch davon überzeugt und dann hat es aber irgendwo an einer Hürde beim Kunden für die Geldgabe dann oft ist es daran gescheitert.
Also eine Barriere quasi.
Eine Barriere,
also
genau.
Wahrscheinlich war da eine Barriere.
Dabei wollten wir die doch aus dem Weg räumen. Ja.
Ja.
Das war, ich hätte es anders erwartet.
Ja.
Aber so ist das manchmal. Wir haben weiterhin unser Angebot und werden weiterhin mit dem Angebot in den Startlöchern stehen und für die Kunden da sein und gerne alles Mögliche da unterstützen. Schauen wir mal.
Ich bin gespannt. Also, ich glaube auch, falls sich jetzt gerade jemand wiederfindet, der uns zuhört, ne, ihr seid natürlich auch gerne angehalten, sagt uns Bescheid, wir leiten auch gerne weiter dann halt und dann geht das voran.
Ja.
Wolltest du nicht sagen, okay, dann rede ich jetzt weiter. Du.
Ich wollte nur gerade Resümee sagen, also man kann eigentlich sagen, es fängt langsam an, aber es kommt irgendwann.
Das ist ja immer also, irgendwie so, ne?
Das ja, ist, genau, das eben. Ist hat man ja auch bei den ganzen Security-Richtlinien.
Ja, ne? Also, wahrscheinlich müssen die ersten großen Nachrichten von, hier gab es eine Sanktion oder es musste tatsächlich auch mal was abgeschaltet werden oder da gab es die ersten Mahnungen. Vielleicht muss das passieren, damit dann andere auch merken, oh, sollten wir uns doch mal drum kümmern. Schauen wir einfach.
Das muss man ja dazu sagen. Seit 26.09. gibt es ja erst die Stelle, die eigentlich dafür sorgen würde, dass das geahndet wird, dass man halt Dinge tut und dann passieren dann halt irgendwelche Audits oder so, die dann halt irgendwie das feststellen und dann steht das alles natürlich bei der Bild in der Zeitung oder bei den anderen hochwertigen Blättern.
Da ist natürlich dann auch die Frage, ne, gerade wenn wir darüber sprechen, wie man Traktion als Thema bekommen kann, wie groß ist diese Stelle, diese Überwachungsstelle, ne, wie viele Ressourcen stehen da zur Verfügung, um da auch wirklich nachhalten zu können.
Immerhin gibt es sie.
Das ist auch ein wichtiger Faktor, der damit reinspielt.
Ja.
Immerhin gibt es sie, das ist schon mal ein Anfang, genau. Ja,
ich glaube, dass wir mit dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz da jetzt gar nicht viel mehr Stoff zu besprechen haben.
Nein, alles gut. Aber
wir wollen ja ganz gerne eine Brücke schlagen und ich finde das eigentlich eine sehr schöne Brücke, denn wir wollen ja heute auch über die Erfahrung der Mitarbeiter mit dem digitalen Arbeitsplatz machen. Und wir haben es ja in der letzten Folge auch schon besprochen, dass Barrieren ganz unterschiedlich aussehen können und ganz unterschiedlicher Natur sein können, die also sowohl mit Einschränkungen beim Benutzer zu tun haben können, aber auch eben mit Einschränkungen technischer Natur sein können. Und natürlich ist Barrierefreiheit oder die digitale, wir wollen jetzt mal hier von digitaler Barrierefreiheit sprechen, also wir sprechen jetzt in diesem Zusammenhang nicht von beispielsweise Rollstuhlrampen, da im physischen Raum Barrieren zu überbrücken, sondern wir sprechen jetzt erstmal in dem Kontext von digitaler Barrierefreiheit. Ich sage das oder betone das so, weil wir festgestellt haben, dass das eine wichtige Sache ist, die man da ein bisschen unterscheiden muss. Wir kümmern uns nicht darum, dass irgendwo Rollstuhlfahrer barrierefrei in ein Gebäude kommen, sondern dass Menschen an ihrem digitalen Arbeitsplatz möglichst wenige Barrieren haben, die sie überschreiten oder die sie überwinden müssen, um ihre Arbeit zu erledigen. Und genau darum geht es beim Thema DEX, um die Erfahrung, die Benutzer, die Mitarbeiter machen mit ihrem digitalen Arbeitsplatz. Und da gibt es natürlich noch viele Ebenen bzw. Bausteine, die da mit reinspielen. Aber der Matthias, der mag bestimmt auch noch mal ein, zwei Sachen dazu sagen, zu den verschiedenen Bausteinen.
Bestimmt.
Mag ich? Ja, bestimmt, ja.
Ich finde, auf jeden Fall, genau das fand ich nämlich das Schöne. Das letzte Mal hat sich das so alles ein bisschen ins Eventuelle natürlich auch zugespitzt, weil wir halt eher so im Web unterwegs waren. Dann hat man das nicht richtig greifbar. Natürlich müssen Webseiten dann barrierefrei sein. Aber ich finde halt beim digitalen Arbeitsplatz, da nimmt das schon eine ganz konkrete Form an. Also da sind wir schon halt in einem Punkt, wo sich jeder, der irgendwie mit dem Computer arbeitet, glaube ich, ganz gut reinfühlen kann, wo da halt die Punkte liegen. Und Matthias, vielleicht kannst du schon mal erzählen, was steckt denn eigentlich hinter DEX? Also wie kann man sich denn das vorstellen?
Da muss ich, glaube ich, einen Tacken ausholen tatsächlich oder nochmal ein bisschen kurz zurückspulen, wo das Ganze, glaube ich, herkommt. Zumindest so, wie ich das persönlich wahrgenommen habe. Mit dem Thema beschäftige ich mich ja jetzt hauptberuflich, kann man sagen, bei der SVA jetzt knapp 4 Jahre. Ja, also EUX, jetzt DEX, aber davor natürlich auch schon in einer gewissen Form, in der ich das vielleicht gar nicht selber so wahrgenommen habe, dass ich das tue, ne, kommt aus der Workplace Consulting System Engineering Schiene mit dem Fokus Virtual Workplaces, also virtualisierte Arbeitsplätze, Citrix, VMware, Microsoft, was auch immer, haben wir immer die Herausforderung gehabt, dass wir immer so ein Lego-Klötzchen-System bauen. Ne? Du hast Storage, Hypervisor, Netzwerk, Präsentationsschicht, Benutzerschicht, Applikationen, Software-Deployment und das musst du irgendwie gescheit zusammenbauen, damit das am Ende auch gescheit beim Anwender ankommt und funktioniert. Und genau das ist so ein bisschen immer der Knackpunkt gewesen. Man hat das alles toll gebaut, dann fängt man an zu skalieren und es lief wie ein, Entschuldigung, Sack Nüsse. Man fragte sich ja eigentlich, warum eigentlich? Und genau die Frage oder die Antwort auf die Frage war immer sehr schwierig. Die Netzwerke haben mal wieder irgendeinen Port dicht gemacht, ne, sag ich mal. Der Storage wurde da auf dem falschen Array konfiguriert. Damals gab es ja noch drehende Platten. Früher. vorm Krieg. aber du hattest nur die Wahrnehmung oder das Feedback vom Anwender. Und das ist ja immer subjektiv gewesen. So, es war langsam in der Kaffeeküche. Aber du hättest gerne Fleisch am Knochen. Und sagst, aber wo denn? Warum denn? Und so kamen die ersten Produkte auf den Markt. Ich würde sagen, so Mitte, ja, 2010 plus so, ja. Um die Zeit kamen die ersten grundlegenden Workplace-Monitoring-Produkte. Gar kein EOX, gar kein DEX dahinter, sondern hey, wir fokussieren uns mal ein bisschen mehr auf den Virtual Workplace erstmal, so ein bisschen mehr Insights, auch gar nicht userzentrisch großartig, sodass du mal ungefähr weißt, wo der Hase im Pfeffer liegt. Ja? Und das, die Evolution, sagen wir mal, die letzten 15 Jahre mündete dann in DEX von, ich sag mal, dann hast du mal tiefere Analysen, Möglichkeiten bekommen, Insights. Dann kam so ein Thema wie Echtzeitdaten, weil Benutzer-Sessions sind ja interaktiv. Du willst ja eigentlich sofort wissen, der sagt, ja, ich habe das immer so alle 5 Minuten. Ja, und du willst ja quasi den Graphen mit, also den Task Manager Remote, sag ich mal, ne, oder den das Top. Und genau so Dinge passierten dann. Dann hat man festgestellt, jetzt haben wir doch zu viele Daten. Wir müssten mal clustern und ein Scoring bauen. Ne? So, wir scoren mal den Storage. Wir wollen jetzt nicht Latenz. Und das hat sich so evolutioniert, bis in die Richtung, dass du Proaktivität, Trendanalysen bekommen hast. Dann kamen so Funktionen wie Sentiment-Tracking, Metriken zur Kollaboration, ne? Wie gut funktionieren zum Beispiel unsere Teams-Sitzungen oder Webexen oder was man immer auch da nutzt. Und jetzt sind wir natürlich, ist jetzt ja kein Neues, ist natürlich der Hype-Train, ne? KI, AI, Predictive Analytics, das findet ihr jetzt auch da alles seinen Ursprung. Und jetzt, und das ist so das Thema DEX, das heißt, wir kümmern, also aus der technologischen Sicht. Und wir haben dann gesagt, na super, jetzt haben wir Tools, ja, aber wie bringen wir das jetzt raus auf die Straße zum Kunden? Und wir haben festgestellt, Tools alleine tun es nicht, ja, weil erstens zu viele Daten, zweitens Anwender sowieso oder andersrum die IT sowieso ein bisschen mit sich selbst genug beschäftigt und jetzt noch ein Werkzeug mit noch 35 Millionen Data Points. Lass uns doch das mal etwas global galaktischer als Disziplin betrachten. Und was gehört eigentlich dazu? Und dann bin ich zufällig auf die Miriam gestoßen vor, ich würde sagen, einem Jahr. Und wir haben festgestellt, wir haben da ähnliche Sichtweisen und da sehr viel Überlappung. Ja, also sie aus dem Schwerpunkt UI, UX, ja, und ich aus dem Schwerpunkt kommen technologisches DEX. Ne? Also wie kann ich die IT befähigen, besser ihre Workplace aus Anwendersicht zu betrachten? Und dann haben wir die Köpfe zusammengesteckt mit noch ein paar schlauen Menschen und haben dann halt einen Workshop entwickelt. Und da in dem Workshop haben wir uns auch wirklich auseinandergesetzt mit, was gehört denn eigentlich alles, wenn wir mal DEX als Disziplin, nicht als irgendeine Säule, wo man Software verkauft, ein bisschen Dienstleistung, sondern wenn man das als Disziplin wahrnimmt und auch aus Beratungssicht in Richtung Kunden. Und dann haben wir halt, wie Miriam schon angesprochen hat, gesagt, wir müssen eigentlich erstens den Kunden oder die IT sensibilisieren, was das alles bedeutet, womit man sich alles beschäftigen kann im Rahmen von digitaler Mitarbeitererfahrung. Das ist nicht für jeden Kunden gleich. Ne? Also die einen haben hier einen Schwerpunkt, da einen Schwerpunkt. Und so haben wir halt mehrere Säulen, also so einen Kreis an Säulen entwickeln. Da gehört unter anderem natürlich die Barrierefreiheit dazu, so kamen wir da drauf. Und aber noch jede Menge andere Disziplinen, ja, in die wir dann durchgehen und mit dem Kunden im Dialog sprechen, um dann gemeinsam eine Sicht auf Nutzererfahrung zu schaffen, auf die Summe der Dinge, die in dem Kontext die Anwender eines Unternehmens tangieren könnte. So.
Wow. Ja.
Habe ich euch abgehangen?
Nee, das ist auf jeden Fall eine große, große Strecke, die ihr da zurückgelegt habt. Ich würd vor allem gerade mal an den Anfang zurückgehen, weil aus meiner Perspektive, oder aus, ich glaube, Volkmar und meiner Perspektive, ist das ja etwas, was womit wir jetzt nicht so viel Kontakt haben, oder Volkmar? Wie würdest du das von deiner Perspektive bewerten?
Ja, hatten, ne? Also genau, also wenn wir jetzt zurückgehen, dann ist es natürlich, ich fühle das, wie sich das entwickelt hat, nur dass ich dann irgendwann mal zwischendurch ausgestiegen bin. das ist eigentlich tatsächlich ein interessanter Entwicklungspfad. Es ist auch schön, wie du den gezeichnet hast, dass es eigentlich erstmal über technologische Themen, also erstmal hat man gar nicht den Employee an sich entlassen, sondern erstmal den Menschen, der mit ihm arbeiten muss, also der Techie, der dann halt im Troubleshooting hängt, ne?
Ja.
Genau, ja, aber. Gut.
Aktio, Reaktio, ne? Also der will ja seine Ruhe haben. Und das, die hat er nicht, wenn es nicht rund läuft, dann will er wissen, warum es nicht rund läuft, damit er seine Ruhe hat.
Ja. Aber das ist schon. Das ist.
Ja, das stimmt schon. Aber du hast eben gesagt, ne, es ist ursprünglich, also man hat erstmal so eine Datensammlung gemacht, um überhaupt zu wissen, okay, wo wo ist überhaupt, sag ich mal, wo liegen unsere Probleme? Und du hast jetzt ganz viele Stichpunkte genannt, die, glaube ich, für unser Daily Business, was wir so, sag ich mal, mit DevOps und so weiter machen, gar nicht so, wie soll ich sagen, die wir gar nicht so kennen. Ne? Du hast von, was für Daten, was für Metriken hat man damals überhaupt erhoben oder kannst dich daran noch erinnern, so am Anfang, auf Basis der man dann quantifizierte Aussagen treffen konnte?
Ja, absolut. Also wenn du jetzt schaust, ich habe ja gesagt, das kommt ja so ein bisschen aus dem Remote-Workplace her, ne? Dann war es erst immer, wie gesagt, Remote-Protokoll-Latenz. Damit konntest du ja schon sofort direkt dir die Antwort drauf geben, ist das, wo der Anwender sitzt oder möglicherweise, wie wir den Remote-Datenstrom delivern, ausreichend genug. Ne? 100 Millisekunden ist so ein Klassiker, darüber wird es interessant, da merkt der User den Lag. Ne? Mhm. Die Gamer würden jetzt hier radikal widersprechen, aber wir wollen mal realistisch bleiben. Die CAD-Zeichner übrigens auch, ist auch eine interessante Truppe bei uns, die müssen wir ganz anders behandeln. Ne? Die haben wir auch ganz zuhauf. Und dann natürlich ja Storage-Latenzen innerhalb des Workplaces, das interessiert uns ja auch, wie responsiv werden Daten geschrieben. Anmeldezeiten, ne? Also warum können sich User morgens am Windows-PC 2 Minuten lang nicht anmelden, weil irgendwelche Gruppenrichtlinien, ich weiß, ihr fühlt das nicht so, aber das ist ja im Standard-Workplace, sagen wir 80% Windows, ne? Ist das ein Thema? Also Anmeldezeiten begleitet mich bis heute. Immer das gleiche Thema. Ne?
Ich erinnere mich gerade an meine Werkstudentenzeiten zurück. Da haben wir auch Windows-Rechnern gearbeitet, die dann irgendwann immer wieder Updates brauchten. Die waren irgendwann schon, sogar damals schon irgendwie in die Jahre gekommen und manchmal hatten wir wirklich, ein Update, alles klar. Wollen wir uns für eine Stunde mal in die Kaffeeküche setzen? Ich habe hier noch 3-4 Themen, hat sich einen Kaffee gezogen, erstmal ein bisschen Papier zum Schreiben und hat ein Brainstorming spontan gestartet, weil erstmal eine Stunde lang nichts möglich war. Das hat sich jetzt natürlich schon ein bisschen geändert, aber ja.
Wann warst du denn Werkstudentin? Das ist auch gar nicht so lange her, oder?
1-2 Jahre ist es schon her.
2 Jahre, ja. Nein, aber ich fand's super spannend, was Matthias gesagt hat. Nämlich, Volkmar hat das gerade auch eben in den Notizen ergänzt, ne? Kundenanforderungen sind unterschiedlich, aber stimmt, du hast das mit den CAD-Konstrukteuren und so weiter erwähnt, die arbeiten ja dann auch immer mehr wahrscheinlich auf digitalen Arbeitsplätzen, die entsprechend, diese relativ leistungsstarken Workstations dann ersetzen sollen, die man dann entsprechend hinstellen sollte. Und da gibt es ja ganz, ganz andere Anforderungen dran, als jemand, der, sage ich mal, vor allem mit Text, primär mit Text oder mit Tabellen oder sowas arbeitet.
Zuteilung KPU.
Absolut. Wir haben die ganz viel in der Kundschaft tatsächlich, wollen wir gar nicht meinen, weil CAD-Konstruktion über Remote-Arbeitsplätze einen Charme hat, nämlich Intellectual Property wird abgesichert. Es wird ja nur der Bildschirmstrom übertragen und nicht die CAD-Daten.
Ja.
Und das kann man ziemlich gut locken, das Ganze, ne? Dass ja auch kein Datenaustausch stattfindet. Und es gibt Unternehmen, ne, ich sag mal Automotive oder auch in der Branchen, in denen wir gut sind oder die Unternehmen, die unsere Kunden sind, gut sind, die halt eben ihre Patente haben für irgendwelche tollen Technologien, die wollen natürlich die schützen. Das ist eine Technologie, die denen dabei hilft. Und dabei ist natürlich sehr wichtig, dass die kosten nämlich richtig Geld, die CAD-Zeichner und die Lizenzen für die CAD-Software. Beides ist teuer, plus die ganzen Grafikkarten, die dazu notwendig sind in den ganzen Servern. Dass die natürlich arbeiten können, ne?
Ja.
Ja. Krass, also tatsächlich, das geht natürlich, bei CAD ist es schon sehr konkret, ne? Also das bedeutet, die müssen arbeiten können, ne? Also die Frage ist dann halt nicht mehr, wie sie, aber sie müssen arbeiten können. Das bedeutet, sie brauchen dann halt irgendwie ihre Workstation, wo dann halt auch im besten Fall nochmal ein bisschen GPU dran klebt und dann Dinge passieren und die müssen sie sich einfach klicken können und sie müssen dann halt bestimmte Dinge erfüllen. Ich wollte das zu Miriam nochmal sagen. Meine Frau ist häufig damit konfrontiert, dass Dinge geupdatet werden oder Dinge nicht funktionieren. Und ich finde das immer tatsächlich immer beeindruckend, wie so ein End-User, was so ein End-User teilweise noch wissen muss. Das finde ich, also früher war das ja so, Drucker bla 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 und keine Ahnung und dann kommt Update, dann ist dann wieder Patch-Day, dann musst du dann halt irgendein Update machen, danach ist irgendwie wieder alles anders. Das ist ja immer noch so ein Teil, dann halt, wo es noch nicht gut integriert ist, ist es tatsächlich noch die Wahrheit, ne? Also das mit den 2 Jahren, dass das stimmt. Also lange kann es nicht her sein, weil es ist in Teilen sogar noch so. Weil das sind die ganz normalen User und das finde ich noch viel überraschender halt, weil ich dann halt häufig sehe, wie viel die User noch wissen müssen. Also das ist, ich finde, das ist keine Voraussetzung mehr, weil es ja potenziell immer mehr und komplizierter wird. Also muss man halt mehr wegabstrahieren, oder? Würdest du mir da recht geben, Matthias?
Ja, du hast vollkommen recht. Das ist auch immer die Hürde, die man so ein bisschen, was ich auch immer beobachte, ist, Anwender kommen mit einer Erwartungshaltung, aus dem privaten Umfeld, in dem einfach irgendwie alles recht gut funktioniert. Ich kann mir die Apps mittlerweile, also wir reden jetzt über Stand heute, ne? Und diese Erwartungshaltung wird übertragen aufs Unternehmen. Ne? Ich will mir das hier mal zurechtklicken, warum geht das nicht, ne? Warum dauert der Login so lange? Das sieht man immer öfter. Und das denken Unternehmen mittlerweile auch neu, also die Nutzererfahrung als integralen Bestandteil der Unternehmenskultur und auch des Angebotes des Unternehmens an den Mitarbeiter. Deswegen wir auch jetzt nicht vielleicht bei Schrauben Karl, aber bei Unternehmen einer gewissen Größe Chief Experience oder Chief Digital Workplace Officers sehen, also die sich wirklich mit dem Digital Workplace befassen, ne? Also die sagen, das ist die, ich habe mir zur Aufgabe gemacht, das Ding nach vorne zu bringen. Ne? Und das ist dann natürlich ein Thema, was sie auf der Flagge haben.
Du, aber wenn Mitarbeitende, sag ich mal, die Experience aus dem privaten Anwendungskontext mitbringen. Das ist ja immer eine sehr subjektive Erfahrung. Ne? Da kann man auch davon sprechen, wir arbeiten oder wir sind mit UI-Experiences vertraut oder mit Interfaces vertraut, die wir wahrscheinlich auch nutzen, ne? Also die wir länger nutzen. Beispielsweise gibt es Leute, die beispielsweise nur Windows kennen und auf einmal müssen sie jetzt mit anderen Technologien arbeiten oder Word wird durch irgendein Open-Source-Tool ersetzt oder sowas. Und ich glaube, das lässt sich ja alles nicht so ganz vereinheitlichen, oder? Es gibt ja keinen Golden Path, sag ich mal, dem man folgen kann und sagen kann, das ist so, wie es laufen muss, sondern das ist immer eine Auslegungssache. Und wenn du 5 Nutzende fragst, dann kriegst du 6 Antworten eigentlich, oder?
Ja, also ja und nein. Natürlich ist es so, dass du vor allem je mehr Menschen du hast, die irgendwie ein Produkt oder eine, vielleicht sogar eine Verkettung von verschiedenen Anwendungen benutzen müssen, um ihre Arbeit zu erledigen, dass du alle zu vollster Zufriedenheit bereitstellen kannst und dass alle Benutzer die gleiche hochwertige Erfahrung mit den Produkten haben. Und ja, natürlich, wenn du 5 Benutzer fragst, kannst du sehr viele Antworten bekommen, aber häufig haben die ja trotzdem es gibt ja häufig Benutzergruppen, die einfach ein ähnliches Arbeitsprofil haben, also die ähnliche Tätigkeiten ausführen müssen. Und da kann man schon gucken, wie können wir oder wie kann dieser digitale Arbeitsplatz gestaltet sein, dass Arbeitsabläufe effizient gestaltet sind, ja. Haben wir ein ganz buntes Sammelsorium an Technologien oder beziehungsweise Anwendungen, die gar nicht miteinander kommunizieren können? Ja? Also haben wir irgendein Mail-Programm, was nicht mit was auch immer SAP kommunizieren kann und so weiter? Ja, also müssen Daten vielleicht 13, 14 Mal angefasst werden, nur um einen Arbeitsablauf zu Ende zu bringen. Und da kann man ja schon sagen, dass die Erfahrung, die Menschen, die das jeden Tag irgendwie so kompliziert machen müssen, relativ gleich schlecht ist. Und wenn man da eine Verbesserung herbeiführt, dass es für alle wahrscheinlich besser ist. Für die einen ist es eine große Erleichterung, für die anderen vielleicht, die haben sich da irgendwie mit abgefunden. Ja, also das ist alles immer subjektiv. Aber man kann ja durchaus sich so Arbeitsabläufe oder das Zusammenspiel von dem digitalen Arbeitsplatz angucken und mit verschiedenen Hilfsmitteln eine deutliche Verbesserung für viele herbeiführen.
Ich glaube, das ist, also ne, was du gerade angesprochen hast, diese Technologieheterogenität. Ja, wir haben ganz, ganz viele verteilte Strukturen oder Technologien, die nicht miteinander sprechen. Es gibt Medienbrüche zwischen den verschiedenen Technologien. Ja, ich muss Sachen vielleicht in eine andere Form bringen, abstrahieren und irgendwo anders einfügen.
Oder ich muss vielleicht noch Sachen auf dem Zettel ausfüllen und muss sie dann abtippen, um sie dann irgendwo wieder in der Datenablage zugreifbar zu machen. Ja, gehört alles dazu.
Also ich muss da gerade auch an eine Zeit denken. Du hast eben von deiner Werkstudentenzeit gesprochen. Es ist mir aufgefallen, wir sind gar nicht zusammen Werkstudenten bei der SVA gewesen, deswegen habe ich ihn gefragt. Aber ich habe, als ich Werkstudent war, bei unter anderem in einem Tonstudio gearbeitet, die Dokus vertont haben für beispielsweise ZDF oder BBC, was weiß ich. Auf jeden Fall, da war es immer wichtig, dass man die ganzen Takes, die von verschiedenen SprecherInnen eingesprochen werden sollte, in eine Datenbank packt und diese Takes kamen je nach Hersteller oder je nach Produzent des jeweiligen Doku-Formats in ganz, ganz verschiedenen Formaten. Das kann Word sein, das kann eine Excel sein, ganz unterschiedlich. Es war immer schwierig, die dann zwischen den verschiedenen Tools beispielsweise der Regisseur muss das bearbeiten, Fact-Checker muss bearbeiten, in verschiedene Tools hin und her zu bringen. Das hat immer für Medienbrüche gesorgt und es war immer ein Unterschied. Es hat einen immensen Aufwand gegeben und ich habe das versucht, so ein bisschen zu streamlinen. Hat teilweise geklappt, teilweise auch nicht. Was da aber auch mit reinspielt, wir hatten es auch gerade eben gesagt, wenn du mehrere Leute fragst, kriegst du verschiedene Antworten. Matthias hat es eben gesagt, das Messen und Bewerten des Erfolgs und der Problematik, die man hat, ist einfach, wenn man sagt, wir nehmen Metriken dazu, wie beispielsweise Latenzzeiten oder Login-Zeiten, wie auch immer. Aber wenn wir entsprechend wirklich zur User Experience kommen, dann ist das ja auch eine Herausforderung. Wie will man diese quantifizieren? Gibt es da irgendwelche KPIs, die man wirklich immer verwenden kann oder sowas? Wie geht man da vor?
Also du kannst natürlich mit Menschen sprechen und da...
Nein, ohne sprechen.
Nein,
ohne
sprechen.
Sagen, was nicht gut oder ist das schlechter. Nein. Nein, also was man zum Beispiel machen kann, man kann ja Umfragen, also es gibt ja durchaus auch wissenschaftliche Methoden, um subjektive Wahrnehmungen abzufragen und zu vergleichen. Das ist das eine. Du kannst aber natürlich auch irgendwo eine Effizienz messen, ja? Indem du sagst, wir haben uns jetzt mal den Arbeitsprozess angeguckt, haben festgestellt, genau dieser Workflow dauert Zeit X. Mhm. Wir haben da festgestellt, wir können da deutlich was verbessern, weil wir irgendwie die Tools anpassen, weil wir vielleicht sogar irgendein Skript schreiben, damit gewisse Tools miteinander sprechen können. Also die Lösungsansätze sind ja so vielfältig, wie die Probleme sein können oder die man identifiziert. Und du kannst aber danach ja dann trotzdem nochmal messen, wie ist denn der Arbeitsablauf jetzt? Und dann hast du wieder eine sehr numerische Metrik, auf Basis derer du Rückschlüsse ziehen kannst. Du kannst dann nochmal, ich sag mal, zur Sicherheit auch nochmal nachfragen, ist es denn jetzt wirklich besser geworden? Mhm. Aber das ist ja durchaus was man auch als Bewertung heranziehen kann.
Aber da ist man gerade bei sowas, ist man auch, glaube ich, sehr nah dran am, also ne, entschuldigt bitte, wenn ich da jetzt so einen Ausflug mache, aber Change Management ist ja auch ein extrem wichtiges Thema drin, oder? Die Akzeptanz der Tools, die man einführt von den neuen Prozessen. Ja.
Absolut.
Ich war mal bei einem, auch, also jetzt, du hast es eben mit Werkstudenten, hast du ein Fass geöffnet. Ja, das war bei mir, das war bei mir ein Tresor, der war abgeschlossen ganz hinten. Und jetzt leider ist er offen, da kommen wir jetzt ganz viel raus. Aber ich war auch mal in einer öffentlichen Einrichtung, sagen wir einfach eine Rundfunkanstalt, so kann man es sagen. Da habe ich auch Prozessmodellierung gemacht und Prozesse versucht zu verändern. Und das war auch ein riesen Rattenschwanz, zu gucken, was für Prozesse haben wir, wo liegen da überhaupt Brüche drin, kann man das irgendwie streamlinen, kann man das optimieren, kann man dafür sorgen, dass diese Prozesse schneller laufen. Aber das, egal mit welchem Tool, dann zu implementieren, das hat dauert ja je nach Größe, Unternehmensgröße Jahre und die Akzeptanz dafür zu finden.
Ja. Und genau da bist du dann aber wieder an dem Punkt, wenn du von Anfang an zumindest VertreterInnen der Benutzergruppen mit an Bord nimmst, die befragst, haben die das Gefühl, okay, da hört sich jemand an, was wir wollen, was wir brauchen und stellt uns nicht nur irgendwas vor die Nase. Mhm. Also DEX als, ne, Matthias hat es eben schön als Disziplin bezeichnet, ist eigentlich auch, also das ist eine Basis, wo Veränderungsprojekte entstehen können. Mhm. Ja, das sind dann, also ne, wenn man feststellt, es muss hier vielleicht technologisch irgendwie was passieren und da soll eine Veränderung stattfinden, würden wir natürlich auch entsprechend Change-ManagerInnen da mit an Bord nehmen und dem Kunden an die Hand geben oder die entsprechenden ExpertInnen von der jeweiligen Technologie, die zum Beispiel eingeführt werden soll. Also aus dem Thema DEX heraus kann man nicht sofort alle Lösungen schaffen, aber wir haben halt als SVA, finde ich, eigentlich damit, wir können das analysieren, wir können gucken, wie ist es um die Experience da bestellt und mit allem, was wir an Expertenwissen in der SVA haben, eigentlich alle Herausforderungen lösen. So. Mhm. Aus diesem Thema heraus und die Erfahrung der Mitarbeiter beim Kunden verbessern. Egal, was wir bei so einem Assessment-Workshop oder bei so einem Workshop da rausfinden. Das ist eigentlich die spannende Sache, finde ich, an der Geschichte. Dass wir sehr individuell einfach gucken können, wo kneift's, wo tut's weh, wo ist vielleicht ein wirklich großer Schmerzpunkt. Also wir sprechen hier auch nicht nur über Technologien, ja. Also es geht auch darum, wie ist denn so der IT-Support aufgestellt? Ist der vielleicht überfordert? Hat der überhaupt die richtigen Tools an der Hand? Haben wir Feedback-Mechanismen? Also können Mitarbeiter auch eine Rückmeldung darüber geben, dass irgendwo was nicht gut funktioniert oder Ideen geben, wie man vielleicht was besser machen kann. Mhm. Können MitarbeiterInnen sich vielleicht Workflows personalisieren, die die Arbeit sehr viel schneller machen? Gibt es irgendwie eine Art von Schulungen oder Schulungsformaten innerhalb dieser Unternehmung, des Unternehmens, die bereitsteht, um die MitarbeiterInnen zu schulen, damit sie wissen, wie sie mit ihren Geräten oder halt mit der Technologie umgehen. Können die nahtlos auf all ihren Geräten, die sie für die Arbeit benutzen müssen, arbeiten? Ja, so können sie denn auf Teams irgendwie auf dem Mobiltelefon was schreiben und dann direkt nahtlos am Rechner weitermachen? Mhm. Oder müssen sie sich noch 20 Mal authentifizieren und dann noch 5-mal den Account irgendwie wechseln? Das sind alles Themen, die ja damit zusammenhängen und die wir beleuchten können und auch ja verbessern können, wenn wir da was identifizieren.
Also rein theoretisch ist DEX dann ja ein wirklich viel, viel vielschichtiges und mehrdimensionales, komplexes Thema. Und man kann jetzt aber auch nicht sagen, eine Person alleine kann da die gewisse Änderung machen, sondern es muss immer, also eigentlich ist es ja so, es sind ganz, ganz viele Kompetenzen, die vereint dann eben an einem Strang ziehen, um etwas in die richtige Richtung zu bewegen.
Ganz genau. Mhm.
Ja, das ist auch ziemlich weit, also das geht dann beliebig weit, ne? Also du hast auch gesagt, Benutzer können ihre eigenen, also bekommen vielleicht personalisierte Workflows, also gerade weil man jetzt so ein bisschen, ich hänge immer noch in dem Thema Barrierefreiheit ein Stück weit fest, aber in die Richtung geht es ja dann, ne? Also es ist ja so ein bisschen dann halt die perfekte Welt, dass man dann halt auch sogar individuell auf die Mitarbeiter halt eingehen kann, um deren Stärken und Schwächen da halt, also ja, also wenn man es dann geschafft hat, dieses Konglomerat an Tools irgendwie zusammenzustricken, dann halt zu sagen, jo, und du liest vielleicht nicht so schnell, also machen wir hier irgendwie einen Workflow, der dir das schon mal per AI irgendwie so ein bisschen konsolidiert und fertig macht. So besser. Das
ja, kann eine Lösung sein.
Aber Volkmann, du skizzierst jetzt, sage ich mal, so einen Endzustand, den man erreichen kann. Aber ja. Wenn ich das betrachte, dann glaube ich, dass das auch gerade aus meiner eigenen Erfahrung ein iterativer Prozess ist, der niemals aufhört, weil Gegebenheiten ändern sich, Abhängigkeiten ändern sich, Prozesse ändern sich und so weiter und so fort. Also ich glaube, man...
Menschen ändern sich, Generationen ändern sich.
So, genau.
Ja? Da sind ja auch demografische Sachen, die man mitbedenken muss. Ja. Ja, also meine Mutter wird wahrscheinlich anders mit den Programmen umgehen als... mein 21-jähriger Bruder.
Ja, wahrscheinlich.
So, die könnten aber theoretisch in derselben Firma arbeiten.
Ja. Ja. Aber wenn wir über das Thema sprechen, dann ist es ja auch immer schön spannend, aus der Praxis zu hören. Und ich glaube, ihr beide, also du Miriam und du Matthias, ihr seid ja praktisch direkt am Zahn der Zeit. Und habt ihr denn schon so Erfahrungen mit Kunden gehabt oder mit Aspekten gehabt, von denen ihr uns berichten könnt, wo ihr euch praktisch dieser Verbesserung gewidmet habt? Oder habt ihr vielleicht spannende Gegebenheiten oder Anekdoten, die ihr berichten könnt?
Nee.
Okay, alles klar.
Sag zu. Ich muss jetzt aufpassen, was ich sage. Ich habe aber noch einen Nachtrag, sonst vergesse ich den. Ich habe mir ihn extra aufgeschrieben, weil du gerade noch so schön gesagt hast, ja, bei der Messen, und da ist ja auch viel subjektiv. Und wie ist das eigentlich so? Fun Fact, oder nicht Fun Fact, Hard Fact. Es gibt das etablierte Wort in dem Kontext XLA. SLA kennen wir alle, ne? Mhm. Sind sie alle irgendwo immer. XLAs, Experience Level Agreements. Die gibt's. Das ist ein etabliertes Wort, das sich damit befasst, sich entsprechend ein Commitment zu definieren auf qualitative Aspekte, die Zufriedenheit, Produktivität, anstatt nur reine technische Metriken. Die dürfen mit reinfließen. Ne? Also es ist ein Mashup zwischen Subjektivität und Objektivität. Und das gibt's schon. Das kann man definieren. Jetzt sind wir, das ist auch, wie gesagt, alles noch recht jung. Also ich bin auch ganz offen ehrlich, ich bin jetzt noch nicht bei einem Unternehmen gewesen, das mir einen Katalog an XLAs vorgelegt hat. Mhm. Noch nicht. Das muss ja nichts heißen. Ne? Vor 3 Jahren gab es auch bei keinem Unternehmen eine interne KI oder so. Also von daher, ich
gehe mal da, also es größere Unternehmen definieren das, ja. Und sind da schon dran. Also das gibt es tatsächlich. Das ist eine Mischung, wie gesagt, aus Subjektivität und Objektivität.
Und wie könnten dann beispielsweise solche XLRs aussehen? Ich meine, bei SLRs wissen wir es ja, ne? Also beispielsweise 24/7 oder, keine Ahnung, Support mit Antwortzeit von unter einer Stunde oder so. Das sind jetzt die SLRs, mit denen wir, glaube ich, Volkmann und ich, primär konfrontiert werden. Aber hast du Beispiele, wie so ein XLR aussehen kann? Weil sind die dann auch sanktionsorientiert? Das heißt also, wenn etwas nicht erreicht wird, beispielsweise unsere Produktivität steigt um X, dann passiert Y oder wie sieht sowas aus?
Ja, das sind eher so Metriken, die sich bewegen sich auf einer Skala, ne, von sehr wahrscheinlich, sehr unwahrscheinlich oder sehr gut, sehr schlecht. Ne, so. Ein Beispiel ist zum Beispiel, die Mitarbeitenden berichten, dass sie im Helpdesk zügig geholfen bekommen. Mhm. Ja, positiv. Das ist ein XLR.
Ja. Okay, aber ist es dann nicht wirklich was Quantifizierbares, wo man eine Zahl dranhängen kann und sagen kann, das passiert. Ne? Es ist eine Skala, du hast ja auch gesagt.
Dass es ist genau, also du arbeitest da erst tatsächlich mit Skalen. Ja. Das ist richtig.
Da
genau.
Können ja auch Zahlen dran stehen in so einer Skala.
Oh, ja, aber genau. es gibt keine harte Grenze, wo du dann sagst, wenn es da runterfällt, dann passiert irgendwas.
Naja, doch, also das kann man ja dann schon durchaus gerne mal in dem, ne, wenn die Disziplin Digital Employee Experience gelebt wird nach XLRs im Unternehmen, darf dann der Digital Experience Officer oder der Digital Workplace Officer sich dann ja damit auseinandersetzen und sagen, so Freunde, wir müssen mal drüber reden, warum wir unter X sind.
Ne? Das hört sich fast so an, als bräuchten wir XLRs für unseren Podcast, Volkmar. Könnte man auch machen eigentlich, theoretisch gesehen. Nee, ich wollte das jetzt nicht ad absurdum führen, aber wäre mal eine Überlegung wert. Aber ist auf jeden Fall super spannend. Aber wie gesagt, du hast gesagt, du hast bis jetzt selber noch keine XLRs gesehen. Das heißt also, das wird dann noch wahrscheinlich kommen auch.
Ich denke, das liegt natürlich ein Stück weit auch daran, wenn wir ganz ehrlich sein, wo sind wir eigentlich unterwegs? Wir sind ja viel im Mittelstand unterwegs. Das die Natur der Dinge. In Großkonzernen wird das schon gelebt. Also ich habe einen Bekannten, der auch in der IT ist, bei einer großen Bank. Und der hat tatsächlich mir berichtet, dass sie sowas haben, ja, in einer gewissen Form. Mhm. Das heißt, große Konzerne befassen sich damit auch. Jetzt nicht auch nicht alle, ne? Das ist klar, weil das Thema ist noch recht jung. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir, ne, das ist die Natur der Dinge, ne? Das transpiriert dann irgendwann so von oben nach unten, wenn es Sinn macht.
Ja.
So, jetzt war es aber bei Anekdoten.
Genau, eigentlich, aber das ist ein spannendes Thema. Also da muss ich mich nochmal mit beschäftigen. Aber wir können nochmal zu den Anekdoten kommen. Also wenn du irgendwas hast in deinem Kuriositätenkabinett.
Kuriositätenkabinett. wir haben die verschiedensten Dinge, die wir natürlich bei Unternehmen aufdecken, wenn wir Sicht reinbringen, ja. Also was mir aufgefallen ist, als wir diesen Challenges and Potentials Workshop, von dem wir hier so ein bisschen immer reden, was ich bei den letzten zwei Workshops, die wir gemacht haben, was mir aufgefallen ist, was jetzt für mich so ein Erkenntnis war, die Leute reden alle nicht miteinander. Mhm. Ne? Also du sperrst ja, also vielleicht, okay, ich hole nochmal aus, was machen wir da eigentlich? Wir versuchen so viele Menschen wie möglich, die wir einen Beitrag leisten können zu dem Thema, in den Workshop zu bekommen. Und wir spielen Moderate und leiten die durch die Digital Employee Experience durch. Ne? Also, dass wir diese Disziplinen, die Miriam erwähnt hat, ich leihe sie jetzt nicht alle runter, aber das gibt's ein paar. Und die müssen zu jedem Thema sich einnorden und darüber diskutieren, wo stehen sie, was läuft gut, was läuft nicht gut. Und daraus her wollen wir ja Potenziale, ne? Challengen und dann die Potenziale entdecken. Und das ist total lustig, wenn die dann, also für mich war das, also, nee, weil du merkst so, ach echt, ihr macht das so. Ihr sitzt doch den ganzen Tag zwei Schreibtische nebeneinander, ja. Und die entdecken ihre ganze Digital Workplace Welt gerade neu, wenn wir sie in den Raum sperren und ein bisschen guiden, zu welchem Thema sie sich mal ausspeichern und Gedanken machen sollen in Zweiergruppen und das Ganze mal, wie gesagt, challengen. Und dann musst du immer mal eingreifen. So, also jetzt habt ihr jetzt genug gequasselt, aber die reden sich dann in Rage und ja, und hier und bei uns und dies und jenes. Ja. Und du guckst dann so zu, ganz entspannt, und denkst dir, okay, interessant. Und das finde ich, das finde ich so, das finde ich positiv sympathisch, dass man die Leute zum ja, zur Mitarbeit, zu dieser interaktiven Mitarbeit zwingt und sich selber mal zu challengen und auch wirklich mal die Horizonte zu erweitern und gegenseitig mal miteinander den Dialog zu führen. Das sind ja alles Mitarbeiter des gleichen Unternehmens, ne? Und verschiedene Abteilungen vielleicht, ne? Wir haben, wie gesagt, von Software-Product-Ownern über IT-Admins, je nachdem auch Abteilungsleiter, gegebenenfalls auch Menschen vielleicht, auch Betriebsrat ist auch ein Thema durchaus, oder auch Power-User oder so, ne, die berichten können, die so wirklich sich ausspeichern können, die gutes Feedback liefern, die sperren wir halt einen Tag in den Raum und dann geht's los. So, und das, wie gesagt, ist, das finde ich, das war für mich so die Kuriosität tatsächlich und das Spannende, das zu erleben, was dann live da passiert zwischen diesen Menschen.
Ja, das ist eine Beobachtung, die haben wir auch schon gemacht, ne?
Das ist tatsächlich immer so. Ja. Wenn, das ist so ein bisschen dieses goldene Ding, wenn man als Berater oder als also mit einem Workshop in ein Unternehmen kommt, dann stellt man halt meistens fest, das ist ein Kommunikationsproblem. Genau, das ist erstmal das grundlegende Thema. Mich würde jetzt dabei aber interessieren, was da überwiegt. Also das, beziehungsweise in welche Richtung spitzt sich das meist zu? Also für mein Gefühl ist es halt immer eine Prozessthematik. Also jemand hat Dinge eingeführt, dann hast du halt 5000 Tools da irgendwie rumschwirren, die benutzen irgendwie alle dasselbe. In so einem Workshop stellt man dann fest, okay, gut, würde eigentlich auch 3 reichen und wir könnten es sogar noch irgendwie verbinden. Oder ist es dann halt schon dieses eher auf subjektiv zugespielt, also ist ja nicht subjektiv, aber die Tatsache, dass man halt Ladezeiten, dass man halt irgendwie keine Ahnung, also das, was halt hinter XLA so steht. Was würdest du da sagen? Also sind das eher die menschlichen Themen oder sind es wirklich die Prozesse? Also dass ihr dann halt nachher dann wahrscheinlich noch ein RPA-Team von uns dann halt mit reinholt und da halt erstmal aufräumt.
Das ist die Büchse der Pandora. Das ist das Lustige. Du weißt, also mal so, mal so, mal so. Also von allem, was du genannt hast, ein bisschen. Ja. Und teilweise entdecken wir dann auch, also wie gesagt, bei einem der letzten Workshops hatte ich das gar nicht auf dem Zeiger, weil ich hatte einen Kollegen, der dort vor Ort ist und sagt, ja, wir machen das mal. Und der hat mir so berichtet, was sie vorhaben. Und für mich war so im Kopf schon so die Idee, ah, okay, da muss es mit dem DEX-Werkzeug so ein bisschen, wir wollen so ein bisschen mehr Sachen rausholen vom Anwender, wie geht's dem? Und dann wollen wir ein bisschen das Ganze so in die Richtung schubsen, dass die IT besser Bescheid, was ein bisschen Proaktivität reinbekommen. Also ich gebe euch mal ein Beispiel, da ging es darum zum Beispiel, dass wir da eine Idee entwickeln, wie zum Beispiel bei gewissen Vorfällen, Themen oder automatisch zum Beispiel das Ticketsystem schon mal proaktiv ein Ticket aufmacht, vielleicht noch ein bisschen mit besprenkelt mit AI-Zusammenfassung, ne, was auch immer. Und dabei am Ende kam raus, die Mitarbeiter brauchen eigentlich alle eine Schulung. Und das hatte ich überhaupt nicht auf dem Zettel. Ja. Also das, ne, weil die Gruppe hat sich gechallenged, man hat geguckt, wo stehen wir, sich eingenordet. Und am Ende kam wirklich raus, ja, wir brauchen mehr Adoption und Change im Unternehmen. Mhm. Und wir stellen mal das Thema mit den Tickets mal hinten an, das ist viel wichtiger. Wie gesagt, Büchse der Pandora.
Ja, spannend, aber auch riesig. Ne?
Also genau, aber zu der Büchse der Pandora kann es aber auch eigentlich kommen, ne, dass man, du hast gerade von einem sehr produktiven Ergebnis sag ich mal, gesprochen. Aber es kann auch durchaus sein, dass wenn man ganz viele Leute zusammensteckt und guckt, was passiert, dass dann eben erstmal die ganze Frustration, die man sich vielleicht angestaut hat oder sowas, dass die sich erstmal entlädt. Ne? Und auch da ist es wesentlich wichtiger, sag ich mal, zu moderieren und da einen produktiven Weg reinzuführen. Ne? Auch das kann eine Herausforderung sein.
Absolut. Deswegen haben wir auch einen fantastischen Moderator. Also das mache ich nicht selber.
Achso, ich dachte, du willst jetzt sagen, wir haben einen fantastischen Moderator und das bin ich.
In dem Kontext hier, ja, okay, ja, können wir so stehen lassen. Für den Workshop haben wir jemand anderes. Du kannst dich ja gerne mal dran probieren. Vielleicht entdeckst du ja auch neue Themen. Nee. Nein.
Genau, ich entdeckste dann Sachen, ja, genau.
Du entdeckst Dinge, ja.
Aber das bedeutet, ihr habt, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, mit so wie viel Leuten geht man dann halt in das, also ist es dann halt so, dass das ein Methodiker, also jemand, der dann halt eher Moderator, im Zweifelsfall auch Supervisor, nein, keine Ahnung, Mediator, Tätigkeiten da, also jemand, der mit Menschen umgehen kann, sage ich immer so schön, können wir ja nicht, darum haben wir auch Computer gewählt, und dann halt du und noch jemand, dann, wenn ihr dann halt wisst, das geht hinten raus, dann halt könnte es in die Richtung gehen, oder wie ist das Team da so aufgestellt, und dass ihr da so reingeht, Miriam, jetzt haben wir dich jetzt hier schon völlig ausgeklammert, sag du mal.
Nee, alles gut, ich habe ja auch schon einen begleitet, also ich war auch schon mal mit dabei. Tatsächlich ist es so unsere Erfahrung, dass es immer ganz gut ist, einen Moderator zu haben, der auch so ein bisschen lenken kann, aber auch irgendwie nochmal jemanden zu haben, der diese technische Sprache auch spricht und auch versteht, wo vielleicht technische Herausforderungen sind, die dann auch in Worte fassen kann, dass man da so diese zwei Charaktere, sage ich jetzt mal, hat, die da dann unterstützen, dass die Leute sich zusammenführen, weil die auch ja nicht unbedingt immer die gleiche Sprache sprechen. Ne?
Ja.
Also gerade wenn wir überlegen, dass vielleicht aus verschiedenen Abteilungen, vielleicht ist jemand aus der internen IT mit dabei, aber vielleicht nochmal jemand aus einer Fachabteilung, da ist ja nicht immer gegeben, dass die dieselbe Sprache sprechen in dem Kontext, ja. Und auch verschiedene Blickwinkel, deshalb braucht man wieder diesen Moderator, der dann so ein bisschen leiten kann. Genau, das ist so unsere Idee, dass wir da diese zwei Komponenten mit dabei haben in so einem Workshop.
Ja, das auch tatsächlich so ein bisschen, dass das also so ein bisschen die Zeit im Auge behalten, beziehungsweise die Themen dann so ein bisschen eindämmen. Also das muss ich, genau. Also wir machen es ja nun ähnlich, also in anderen Formaten. Ja. Also es ist eigentlich genau. Immer jemand dabei, der da halt methodisch ein bisschen besser aufgestellt ist. Und da ist es halt immer ganz gut, weil gerade jetzt schon, ich glaube, Moritz, du hast es gerade erwähnt, ne, wenn sich dann halt der Frust entlädt, schwuppdiwupp, bist du in so einer technischen Diskussion gefangen und du kommst halt einfach nicht raus. Und wenn du da jemanden dabei hast, der halt weiß, wie Diskussionen abzulaufen haben, beziehungsweise wo man sich dann halt in so einem Diskussionsloop befindet, der holt einen dann halt ganz gut raus. Das finde ich halt auch sehr wertvoll.
Ja.
Also die sollte man natürlich nicht ignorieren, diese Sachen. Da bietet sich so ein, ich sag mal, Themenparkplatz immer ganz gut an, dass man die mal niederschreibt, sagt, okay, da gibt's ein Thema. Vielleicht müssen wir da irgendwie in Zukunft nochmal ähnliche Leute, die gleichen Leute an einen Tisch bringen, um vielleicht was Spezielles zu besprechen. Vielleicht müssen die sich auch einfach intern nochmal zusammenfinden. Genau, deshalb ist es wirklich sehr praktisch, da jemanden mit diesem methodischen Handwerk eines Moderators irgendwie mit dabei zu haben und dann noch diese technische Komponente.
Und also ich stelle mir das jetzt nicht so vor, dass ihr einen Workshop habt, dann gibt es ein paar Arbeitspakete, gibt es so ein Handlungsding und so und dann irgendwann ist das Thema beendet und Schlüsselübergabe, tschüssi, bis zum nächsten Mal. Sondern das ist das eher so ein kontinuierliches Ding, dass man halt punktuell dann halt Workshops macht, sich zusammensetzt und hängt natürlich ein bisschen stark von der Unternehmungsgröße ist.
Du kommst doch aus der Entwicklung. Wie oft ist deine Entwicklung fertig?
Naja, das ist halt der Punkt. Ne? Also ist es genau so, ne? Ist so, oder? Also
ja, also ne, wir sind ja auch hier noch am Anfang. Also
ja.
Wir sind bisher noch nicht an den Punkt gekommen, dass wir gesagt haben, so, das ist jetzt fertig, tschüss. Ja,
okay. Also speziell beim Kunden.
Ne? Aber das ist natürlich ein Thema, wir haben es ja eben auch schon gesagt, also die Technik entwickelt sich weiter, die Unternehmen entwickeln sich weiter, vielleicht hat das Unternehmen heute 300, nächstes Jahr 3000 Leute, weißt du nicht. Ja, also vielleicht ist das ein bisschen sehr groß, aber da ist ja auch eine Entwicklung, die stattfindet und manchmal muss man Dinge, die heute gut sind, morgen nochmal überprüfen und stellt fest, gut, haben vielleicht gestern gepasst, aber wir brauchen jetzt was anderes.
Ja, verstehe ich total. Das bedeutet aber auch, man trifft sich dann wieder. Also das bedeutet dann halt, das ist so ein kontinuierlicher Wiedersehensprozess, wo man dann sagt, okay, gut, übernächstes Jahr setzen wir uns zusammen und dann bekackeln wir das. Da sind dann meistens Kunden, die ihr dann halt durchgehend begleitet.
Genau.
Das ist schön.
Ein wichtiger Punkt, der, glaube ich, auch unter Umständen unsere Zuhörenden dort draußen interessiert ist, wie fange ich an?
Zirp, zirp, zirp.
Also das ist ja ein Riesenthema. Was würdet ihr sagen aus eurer Perspektive, was wären so die ersten Punkte, die man betrachten sollte? Wo ist da der Beginn, sag ich mal so?
Den Workshop machen. Also, ja. Also oft ist es ja so, man merkt so als Unternehmen, wir kennen es vielleicht auch irgendwie, wir merken, irgendwo läuft es gut. Mhm. Das ist ja auch eine schöne Erkenntnis, ja, dass irgendwo gut läuft und man sagt, brauchen wir uns jetzt gerade mal nicht drum kümmern oder irgendwo läuft es nicht so gut. Und dieser Workshop dient wirklich dazu, mal so einen ersten Eindruck davon zu bekommen, wo stehen wir im Thema Digital Employee Experience mit unserem Unternehmen, wie sind wir aufgestellt. Und wo gibt es vielleicht Schmerzpunkte? Und dann kann man aber auch, also ne, wo sind wir vielleicht noch nicht so stark, sage ich jetzt mal. Und dann kann man aber immer noch entscheiden, ist das für unser Unternehmen ein wichtiger Punkt oder gibt es einen Punkt, in dem wir vielleicht schon ganz gut sind, aber wo wir noch exzellenter werden wollen oder wo wir noch großes Potenzial sehen, weil wir dadurch viel effizienter arbeiten können oder so. Und im Prinzip ist dieser Workshop so für uns, um den Kunden kennenzulernen, eine gute Sache, aber der Kunde lernt sich halt selbst auch kennen und versteht erstmal, wo er vielleicht Dinge, die er schon so wahrgenommen hat, aber er konnte sie nicht benennen, wo er sich selber sieht, steht, weil im Prinzip erarbeitet der Kunde das ja selber. Und daran dann festmachen, wo Handlungsbedarf besteht oder wo Potenzial besteht.
Ja, vielleicht wo fange ich an? Vielleicht einfach bei der Fragestellung für sich, wenn man da Begehrlichkeiten oder wenn man sich irgendwo wiederfindet, jetzt, wenn wir darüber reden, ne, das Thema, was definiere ich unter digitaler Nutzer oder Mitarbeiter, also unter DEX als solches, ich für mich. So fangen wir übrigens auch an im Workshop. Mhm. Alle Mann, Zettel in der Hand, was verstehst du drunter? Einfach mal, um jeden, jede Perspektive mal zu verstehen, dass man quasi so ein kleines Spiegel vorhält und sich einfach mal fragt, was verstehe ich eigentlich für mich darunter?
Mhm. Ja. Und dann kriegt man aber auch einen ganz guten Eindruck darüber, wo muss man unter Umständen noch angreifen oder wie kann man das Ganze noch schärfen, und dann kommt man aber auch in so einem Denken rein, was können wir verbessern? Ne?
Oder man hat 50 genau. Völlig unterschiedliche Antworten.
Ja, genau, das ist ja auch ein Ansatzpunkt, ja.
Das ist aber auch nicht schlimm. Ne? Wir wollen ja alle Blickwinkel mal und dann die Perspektive ein bisschen schärfen und dann versuchen, daraus abzuleiten, wo die Reise hingehen könnte.
Ja. Also ich glaube, ohne Workshop geht das auch nicht. Ne? Also man kann jetzt nicht sagen, so per se Daumen drauf hier halten, jetzt ja, das ist das Thema mit dem Drucker.
Ja.
Ja. Wenn wir das gelöst haben, dann ist die Welt gerettet.
Dann wärst du ja wieder nur bei der rein technischen Analyse.
Eben.
Genau.
Also das kannst du ja halt machen.
Aber. Da kommen wir tatsächlich her. Ne? Also das, und dann haben wir festgestellt, das reicht ja aber nicht.
Ja.
Das reicht ja eigentlich nicht. Und das war ja auch eine Erkenntnis für uns. Ne? Ich sage immer, Software abwerfen und hoffen, dass es gut wird. Klappt hier nicht so.
Ey, ist nicht zielführend.
Ja, das ist. Ich finde das schön. Also gerade das Bild, was sich damit gezeichnet hat, ja, wie diese Entwicklung halt über die Technik, aber dann zum User halt hin passiert ist, finde ich total spannend.
Ja, ich meine, irgendwie ist ja, wir haben gefühlt lange Zeit oder ist ja immer noch so, arbeiten wir für die Technik, aber irgendwie ist es jetzt so an der Zeit, dass die Technik wieder für uns arbeitet. Also zu gucken, okay, was brauchen wir, dass die Technik für uns arbeiten kann und wir uns nicht von der Technik irgendwie, ich will jetzt gar nicht so böse Worte wie versklaven sagen, aber irgendwo ist es ja manchmal so.
Umgekehrt, wir wollen ja die Technik versklaven. Ja. Das ist genau so, soll es halt sein.
Ja, und bei Technik ist es auch in Ordnung, glaube ich.
Ja. Aber auch da, ne, die Frage ist in Ordnung, muss auch gestellt werden, denke ich mal, wo geht die Reise hin? Wo sehen wir das Ganze in 3 bis 5 Jahren? Wird das ein immer essentiellerer Bestandteil? Gerade auch, du hast eben auch das magische Wort erwähnt, Matthias, vor dem Hinblick von KI. Wie seht ihr die Sache? Wo seht ihr die Sache in 5 Jahren? DEX.
Also ich bin der Meinung, das wird immer wichtiger, weil immer mehr Unternehmen müssen gucken, können meine Mitarbeiter effektiv arbeiten? Mhm. Ja, können sie ihre Sachen so ausführen oder müssen sie alle 20 Minuten leider gezwungenermaßen eine Kaffeepause machen?
Mhm.
Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, Mitarbeiter haben mittlerweile mehr Optionen, sich auszusuchen, für welches Unternehmen sie arbeiten wollen. Also Stichpunkt Fachkräftemängel.
Mhm.
Und da kann ich mir dann überlegen, möchte ich in dem Unternehmen arbeiten, in dem ich nur noch fluche, weil irgendwie nichts so funktioniert und ich eigentlich nicht zu meiner Arbeit komme? Oder möchte ich in dem Unternehmen arbeiten, wo alles nahtlos funktioniert und ich meine Arbeit, die ja für viele vielleicht auch einfach eine beruflich geworden oder eine berufliche Leidenschaft ist, mhm, nachkommen kann? Also ich glaube, dass das ein ganz großes Thema ist, was immer mehr Wichtigkeit bekommt und auch Aufmerksamkeit erhalten wird.
Da gehe ich mit, definitiv. Was vielleicht noch aus der Sicht das böse Wort, ne? Also ich denke, durch die Infusion von KI in diesen ganzen DEX-Baukasten werden sich sicherlich neue Möglichkeiten ergeben. Also ich sehe schon die ersten DEX-Plattformen und Tools, die sich da dem Thema annähern. Ich bin da leider auch technisch sehr gefangen. als Nerd, das natürlich das Thema Time-Series-Data und Large Language Models eine schwierige Kombo ist. Und da versuchen sich gerade alle dran abzuarbeiten. Also ein Hersteller hat so ein Chatbot implementiert, so nach dem Motto, das wird ja schon, ist ja immer noch J-Jange, bisschen Rack-infused LLM-Fragen und das ist völlig in die Hose gegangen, haben sie wieder abgeschaltet. Und in Gesprächen haben sie dann gesagt, ja, wir müssen das Thema nochmal neu denken. Das funktioniert noch nicht so, wie wir uns das vorstellen. Da arbeiten natürlich auch viele dran, also Self-Healing, AI-infused Workflows, die DEX-Werkzeuge vielleicht orchestrieren miteinander. Wir sind aber ganz, ganz, ganz am Anfang. Ne? Mhm. Also der Arbeitsplatz, der sich selber konfiguriert und optimiert, ist ein Wunschdenken. Ich glaube, ist kein unrealistisches Wunschdenken. Ich kann dir nur kein Datum dran pinnen.
Ja. Ja, klar.
Wir sehen ja auch den Copilot-Agent, der auch mittlerweile Bildschirme analysieren kann, Bildschirminhalte. Ist wieder ein Datenschutzthema. Ich glaube, wir machen ein Fass auf die. Das lassen wir heute mal. Ja,
genau,
aber grundsätzlich, ja, ich sehe, dass da sich noch viel tun wird und vor allem, dass die, was wir am Anfang gesagt haben, dass wir zu einer gesamtheitlichen Disziplin, in der du sehr viele Technologien miteinander verdrahten musst, damit es ein optimales Nutzererlebnis, also damit es eine optimale DEX gibt. Ne? Und das ist die Aufgabe, die wir haben, ne? Dass wir uns da dem Ganzen natürlich auch annähern und selber auch herausfinden, gemeinsam mit den Kunden, was sind die Use Cases, wie können wir unseren Beitrag und Mehrwert leisten in der Beratung und diese Werkzeuge zusammenbringen für eine effiziente Nutzererfahrung. Ne?
Ja, spannend. Gut. Jetzt kennen wir alles, würde ich sagen.
Ja, ich würde sagen, also wir sind jetzt komplette Experten. Und
Dexperten, bitte.
Dexperten,
ja genau.
Dexperten. Ja. Also du wolltest eigentlich ein paar mehr platzieren, aber da müssen wir noch ein bisschen üben.
Also wenn mich jetzt jemand fragt, wie der Wandel von hin zu einem Mitarbeitenden erleben, gute digitale Arbeit funktioniert, werde ich keine guten Antworten liefern können, wahrscheinlich auf euch verweisen, weil ich finde das Thema unfassbar komplex und es ist deswegen gut, dass man sich damit beschäftigt. Und ich würde sagen, folgt mal, da kann man doch fast auch wieder mal eine Folge terminieren und dann sagen wir in 5 Jahren, gucken wir uns das Ganze nochmal an und schauen, wo wir sind. Also jetzt nicht ganz so weit in der Zukunft, aber was meinst du dazu?
Ich glaube auf jeden Fall, also tatsächlich, hier müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen Wasser, die Elbe oder was auch immer für einen Fluss bei euch so lang fließt, lässt.
Bei mir die Mosel, bitte.
Bei uns ist es eigentlich die Schwale, ich bin ja in Neumünster, aber.
Der Rhein und die Mosel, eben. Kann ich anbieten?
Ich würde auch sagen Rhein.
Das ist Angeber. Aber das werden wir auf jeden Fall. Aber Miriam.
Und die Lahn!
Ach so, stimmt ja. Ja, das ist ja, das fließt ja auch. Frankfurt, ne?
Koblenz.
Zwischen Frankfurt und Köln, also.
Ja, genau.
Ja. Rhein, Mosel, Lahn, alles da. Ja,
alles da.
Ja, Ems auch noch.
Alle
Flüsse. Sack Zement.
Alle, da kann ganz, ganz viel Wasser runterfließen.
Ja, irgendwo einfach weiter runter, ja. Genau.
Miriam, aber wir sehen dich zum Thema Barrierefreiheit dann vermutlich nächstes Jahr. Im Januar wieder. Nein.
Nee,
aber vielleicht
Januar
Ende
vielleicht
nächsten
nicht.
Jahr. Ende nächsten Jahr. Du sagst Bescheid. Wenn sich was getan hat. Genau, ansonsten erstmal vielen, vielen Dank für euren Besuch bei uns. Das war sehr spannend. Spannender, als ich dachte, tatsächlich sogar. Also das ist deutlich spannender. Genau, weil es ja doch irgendwie sehr, sehr, ich sag mal, ein spezielles Thema. Ne? Also, aber ich finde, das hat halt Sicht und ich finde gut, dass sich jemand drum kümmert.
Was uns aber irgendwie alle betrifft.
Ja.
Eben. Also jeder kann es ja so ein bisschen nachvollziehen. Das finde ich immer so schön an dem Thema.
Ich fühle es halt, wenn sich mich andere Leute fragen, wie sie ihren Firmen-Notebook benutzen können und beziehungsweise da Dinge tun, dann fühle ich das. Also selbst wenn meine Mutter mich dann wieder fragt, weil irgendwas, wobei die fragt mich selten, die kommt damit gut klar, das muss ich zugeben, für Alter. Genau.
Du Glücklicher.
Deine Mutter ist ein Digital Native, also praktisch.
Ja. Ja, genau. Ja. So, Moritz, einen haben wir jetzt nicht platziert gekriegt im Rahmen von DEX, den Patrick, aber ich sage den Namen jetzt einfach so, dann hört er uns nochmal.
Ja, also an dieser Stelle, wir haben noch einen Experten für Plattform Engineering, das hat auch irgendwie was mit DEX zu tun.
Stimmt.
Im weitesten Sinne. Ja, also hat ja auch damit zu tun. Ja, also wie bekomme ich um das Ganze mal aufs DevOps-Kosmos zu lenken, also, würde mich auch interessieren. Ne? Ich könnte ja auch beispielsweise eine Kaffeepause einlegen, wenn ich ein Git-Repository einrichten oder ein GitLab-Repository einrichten muss und ich muss warten, bis irgendwer das gemacht hat, auch wenn ich es automatisieren kann, theoretisch gesehen.
Ja? Das ist tatsächlich, da guckt man nie. Ja, wir haben ja Ahnung von Computer, wir können ja leiden, wir kennen es ja. Ne?
Genau, aber wenn man das abstrahiert, dann ist es genau das. Und das, und das dem einen Nenner zu geben und das zusammenzufassen unter einer Disziplin, um es wieder zu hervorzukramen, die nicht sich nicht nur in unserem Kosmos erstreckt, sondern auch darüber hinaus jeden Mitarbeitenden einer Organisation oder eines Unternehmens betrifft, finde ich umso spannender.
Auf jeden Fall. Da kommt auf jeden Fall hoffentlich noch eine IDP-Folge dazu.
Genau.
Dann passt es halt auch wieder. Der Kreis wird dann also IDP, Internal Developer Plattform. Da wird natürlich dann halt auch ein Dexter vorgeschnallt als Authenticator. Und dann schließt sich der Kreis. Wunderbar, oder? Und damit
schließen wir.
Gehen wir jetzt in den Feierabend.
Genau. Ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr dabei gewesen seid. War mir eine Freude, auch dich kennenzulernen, Matthias. Vielleicht sieht man sich auch nochmal, Miriam, dich auf jeden Fall. Und
jetzt achtet man auf sich.
Genau, jetzt weiß ich ja, wie du aussiehst. Und wenn du mir jetzt das nächste Mal über den Weg läufst, dann sage ich, hey, dich kenne ich doch. Aber vielleicht hast du dich bis dahin auch wieder verändert. Wer weiß das schon.
Ich fahre jetzt auch in Urlaub.
Ach so, dann sehen wir uns sowieso nicht. Alles klar, okay, gut.
Ja. Okay. Also ich mach's wieder, folg mal.
Ja.
Folg ihm auf Fuß.
Das ist eine gute Idee.
Genau. Ja, lasst ihr mich und Miriam alleine. Ja. Oder Miriam, fährst du auch in Urlaub?
Nee, Urlaub ist erstmal fertig.
Urlaub ist fertig, alles klar.
Ja, gut. Urlaub ist fertig. Ja, danke für die Einladung.
Ja.
War mal wieder sehr schön.
Ja, danke. Hat Spaß gemacht.
Wunderbar. Dann würde ich sagen, vielen Dank an euch und bis demnächst.
Bis demnächst. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.